Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und ich habe einen Gast heute, den Gründer und den Chef von Sailfish, Jan Sibbersen. Hallo Jan.
Hallo Nils, freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Mich freut das auch, denn wir könnten nicht nur diesen einen Podcast machen, sondern mehrere, denn du hast, ja, ich will mal sagen, verschiedene Hüte auf. Du kümmerst dich zum einen damit, dass die Triathleten weltweit mit Neoprenanzügen versorgt werden, aber du kümmerst dich auch noch um mehr. Du bist Manager im Profi-Business. Du bist der Manager von Mika Not und von Henry Graf. Du hast eine Vergangenheit als Leistungsschwimmer. Du warst Profi-Triathlet. Du hast Rekorde aufgestellt auf der Langdistanz, im Schwimmen. Und ja, der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, weil wir auch immer wieder dran erinnern. Du hast in einem Husarenstück, will ich sagen, den Schwimmrekord auf Hawaii gebrochen als Age-Grouper. Lange, lange nach deiner Profikarriere hast du ihn dir geholt. Das ist ein Stück Triathlon-Geschichte seit Oktober, aber darüber reden wir später nochmal. Erstmal freue ich mich, wie gesagt, sehr, dass wir Triathlon besprechen können, denn wir können einige Themen uns vornehmen.
womit fangen wir an?
Wir fangen mit eurem Kernbusiness an. Ihr macht Neoprenanzüge und ihr habt eine neue Kollektion. Ihr habt gerade gelauncht. Da stelle ich mir vor, da ist immer relativ viel wahrscheinlich zu tun, bis so ein Baby auf den Markt kommen kann. Aber vorher würde ich gerne nochmal wissen, vielleicht kannst du es einfach, und du hast es wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, aber wie bist du dazu gekommen, Neoprenanzüge, dieses eine Segment im ja doch umfangreichen Triathlon-Equipment, das sollte deins werden. Nimm uns mal mit.
Ich erzähle es auch gerne das 101. Mal. Kein Problem, weil ich bin ja leidenschaftlicher Unternehmer und habe habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und Sebastian Kienle hat ja so schön gesagt, wenn du das machst, hast du kein Hobby mehr. Für diejenigen da draußen, nein, ich habe noch Hobbys. Aber ja, um's kurz zu fassen, die Geschichte in wenigen Worten oder in wenigen Sätzen. Ich war Anfang der 2000er Jahre war ich Profi im Triathlon nach meiner Schwimmkarriere und das war so zwischen 2002 und 2006, 2007 so in der Richtung. Ja, eigentlich 2006 war das letzte Jahr und ich wurde damals gab es nur so 2-3 Neoprenanzugmarken und einer davon aus Amerika und die habe ich angefangen zu vertreiben in Deutschland und später dann auch in Europa. Und der Vertrieb lief super, aber die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten, die war schwierig, so dass ich irgendwann mal gesagt habe, Mensch, das Produkt könntest du noch besser machen und alles außenrum. Ich hatte so viele Ideen und habe wirklich da hin und her überlegt. Und meine Optionen waren irgendwie, okay, gehst du nochmal zurück an die Business School, machst einen Master, gehst du zurück in die Finanzwelt. Ich kam ursprünglich aus dem Investmentbanking. Aber irgendwie hat mich das Thema Sport, weil ich von meinem Leben lang irgendwie schon durch und durch Sportler war und das hat mir am meisten gegeben und am meisten irgendwie so meine Leidenschaft entfacht. Und dann habe ich gesagt, komm, das schaue ich mir jetzt mal näher an. Bin nach Asien geflogen, habe geguckt, wo man produzieren könnte, wo die Materialien herkommen, wo die Stoffe herkommen, wie man sowas zusammenbaut. Und ich würde sagen, so nach einem halben, dreiviertel Jahr Entwicklungsarbeit kam dann letztendlich Anfang 2007, kam dann der erste Sailfish zur Welt. Und ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, 2007, bald sind es 20 Jahre, ich weiß echt nicht, wo die Zeit geblieben ist. Es ist unfassbar, wie die gerannt ist. Aber schön war es und ich würde es jedes Mal wieder so machen.
Hast du noch welche von den alten Anzügen? Oder hast du die noch auch noch vor Augen, wie da die Ideen waren und so?
Also hin und wieder, wir haben einen ganz guten, ganz gutes digitales Inventar oder Aufbewahrungs Archiv war das Wort, was ich gesucht habe. Und aber auch im tiefsten Keller bei uns im Büro, da gibt's auch ein Produktarchiv. Und Das ist aber nur mal so, dass die Sachen halt mit der Zeit oder gerade halt Neopren mit der Zeit den Weichmacher verliert und dadurch eben hart und brüchig wird. Also du kannst dir durchaus vorstellen, dass du da im Keller da mal so ein Neo nimmst und den eigentlich nicht, noch nicht auseinanderbrechen kannst, aber der schon ziemlich porös ist. Und hin und wieder bekommen wir auch mal von Kunden irgendwie so 10, 15 Jahre alte nostalgische Stücke zugeschickt, die dann uns ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubern. Von daher werde ich ab und zu in die Vergangenheit mitgenommen. Aber da hat sich schon echt viel getan in den fast zwei Jahrzehnten, muss man schon sagen. Ja.
Und für euch als Unternehmer ja letztendlich gut, dass es keinen Vintage-Markt geben kann, oder? Irgendwann ist rum. Da muss man wieder, wenn man was haben will, muss man wieder ins
Portemonnaie greifen. Richtig. Ja, also das ist, ich meine, das ist ja ähnlich. Ich vergleiche das manchmal auch mit einem Autoreifen. Wir sind jetzt da jetzt natürlich weit von entfernt, aber in der Basis von der chemischen Zusammensetzung her dann doch nicht so weit. Und den tauschst du ja auch nach, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren oder wenn er runtergefahren ist, aus. Also von daher, das hält uns sozusagen auch im Geschäft. Ja.
Du hast jetzt ja schon unheimlich viel gesehen über den Markt, also du kommst natürlich ja selber von der Leistungssportschiene und weißt, was für dich einen guten Neoprenanzug ausmacht, aber vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie muss man sich, wenn ihr sagt, ihr habt eine neue Kollektion und ihr habt wieder Sachen neu gemacht, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht ihr daran, dieses Produkt, wo der Laie vielleicht sagen würde, naja, ist ein Anzug, ne? Was kann man da noch besser machen? Wie kann man sich das immer wieder vornehmen?
Das sind natürlich am Ende heutzutage Nuancen, die man da verbessert. Gell? Also ich will nicht sagen, dass das Produkt komplett ausgereift ist oder beziehungsweise ausentwickelt ist. Das ist wahrscheinlich das bessere Wort. Aber man findet immer wieder Kleinigkeiten, die man besser machen kann. Aber sagen wir mal für den Laien oder für den normalen Triathleten, der aus Spaß diesen Sport betreibt und hier und wieder mal in die Equipmentkiste langt, weil für den kommt es eigentlich auf 2, 3 Kernelemente an. Ne? Und da geht's um guten Auftrieb, da geht's um eine gute Flexibilität. Der Schwimmer, der Triathlet, der sollte sich wohlfühlen in dem Ding. Und am Ende ist natürlich auch das Portemonnaie ein bisschen entscheidend. Hey, was habe ich für ein Budget? Was möchte ich für so einen Neoprenanzug ausgeben? Das sind meistens eben dann die Faktoren, die dann entscheiden, was man sich zulegt. Oder was auch wichtig ist, einem wichtig ist. Genau.
Wie ist da deine eigene Rolle bei der Entwicklung? Bist du da noch direkt mit beteiligt oder hast du Designer, Produktdesigner? Wie muss man sich das vorstellen?
Absolut. Also ich bin da noch voll, das heißt noch, ich werde auch, solange ich die Firma hier, solange die mir gehört und solange ich die führe, werde ich da involviert sein. Und also wir arbeiten im Grunde genommen da in einem relativ kleinen Team zusammen. Wir haben intern Produktentwicklung. Da sitzen 1, 2 Leute. Dann haben wir in Asien natürlich das Team bei den Produzenten und zusätzlich für das, sagen wir mal, fürs Grafikdesign und für das, was drauf gedruckt wird, wenn man mal so platt sagen kann, da haben wir dann externe Leute, die das für uns, die für uns Vorschläge machen. Und aber am Ende ist es so, dass ich derjenige bin, der jeden Prototypen hier schön im Nordbad Darmstadt testet. Also wer mal zuschauen will, Dienstag oder Freitag früh, 6.30 Uhr, DSW-Schwimmtraining, da alle schwimmen mit der Badehose, nur der Jan, der hüpft dann immer oft mit dem Neo rein. Und die Neos sind dann auch meistens ganz schwarz, da steht dann nichts von Selfish drauf. Und so teste ich dann wirklich in Real-Life-Bedingungen. Und wenn wir dann Richtung Marktreife kommen von so einem Produkt, dann gebe ich aber das Produkt auch an absolute Anfänger, sodass wir halt auch wirklich das ganze Spektrum abbilden können. Und dann sprechen wir mit denen, was ihre objektiven Erfahrungen sind oder subjektiven Erfahrungen sind. Wie kommst du in den Anzug rein? Wie kommst du raus? Wie hast du dich gefühlt? Und. Und da haben wir so ein Testpool von vielleicht 10, 15 Leuten, die irgendwie alle Leistungsklassen widerspiegeln. Und dann bekommt man recht schnell ein gutes Bild für ein Produkt, welches funktioniert oder wo man eben irgendwie nochmal ran muss. Ja, und so ein, so ein Entwicklungsprozess dauert durchaus, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, die ersten Neos habe ich irgendwie so in einem Dreivierteljahr oder halben Dreivierteljahr entwickelt. Aber es kann durchaus mal sein, dass man auch mal, wenn es nicht gleich irgendwie passt, was durchaus vorkommt, dass man mal eineinhalb Jahre auch mal braucht, um das richtig hinzubekommen. Ja, aber dann der Tag, wo dann der Container kommt aus Asien und wo man ihn dann aufmacht und dann so das erste fertige Produkt rausholt, das war jetzt erst letztens der Fall, vor wenigen Wochen, das sind dann schon immer echt besondere Tage, weil man wirklich dann das Ergebnis der Entwicklungsarbeit sieht. Und ja, wir haben gestern gelauncht und ihr könnt euch auf tolle neue 2025er Neos freuen.
Was ist so für dich das Highlight, wo du sagst, irgendwie so, das ist uns richtig gut gelungen?
Man tüftelt natürlich in erster Linie an den High-End, an den Top-Produkten, ja? Und dann stuft man das Ganze nach unten ab und verbaut hier und da ein bisschen weniger Technologie. Dann muss man ein bisschen, um gewisse Preispunkte auch zu erreichen, muss man halt hier und da auch Abstriche eben machen. Aber letztendlich ist es das Top-Produkt, unser Ultimate IPS, in der vierten Version. Da haben wir jetzt ein neues Material eingesetzt unter den Achseln und so in dem Bereich, dass das wirklich krass, wie dünn das ist. Gleichzeitig super stabil, super flexibel, aber du merkst eigentlich echt nicht mehr, dass du da einen Anzug an hast. Und darauf bin ich stolz und ich glaube, der Anzug ist sauschnell und ich denke, der wird sehr, sehr bald geschwommen werden.
Ist es so, dass ihr dann in der Entwicklung tatsächlich auch auf materialseitig auch Sachen mitentwickeln könnt oder mitentscheiden könnt? Oder habt ihr sowas, muss man sich das vorstellen, ihr habt einen Baukasten und aus dem könnt ihr dann mit guten Ideen was zusammenbasteln?
Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist wirklich die, dass man dann an die Konfektionäre herantritt und sagt, hey, können wir da nicht was Eigenes entwickeln? Können wir da nicht sagen, hey, das machen wir was nur für Selfish, was nur wir haben dürfen, um eben Alleinstellungsmerkmale zu bekommen. Da sind wir dran. Manche Konfektionäre oder manche Rohmaterialhersteller haben dann da, sagen wir mal, ein größeres Ohr offen für uns. Andere weniger, die sind mehr auf Massenproduktion aus, ähnlich unser Ding. Also man muss da wirklich mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, die auch wirklich Bock darauf haben. Ich glaube, die haben wir gefunden. Und deswegen bei uns galt schon immer und wird auch immer die Maxime gelten, dass die Qualität über allem geht. Und damit sind wir bisher in den letzten 17, 18 Jahren sehr gut gefahren. Das werden wir auch weiter so machen.
Das ist ja auch der Punkt. Du hast es vorhin gesagt, der Geldbeutel spielt auch eine Rolle. Ein Neoprenanzug ist ja per se erstmal kein günstiges Ausrüstungsteil. Weil das und die Erfahrung machen halt ganz, ganz viele Triathleten am Anfang, die gucken und sagen, ich brauche keinen guten Neo, das ist so viel Geld, so viel 100 Euro, wer weiß, ob ich das überhaupt mache. Dann kaufen sie sich einen sehr, sehr billigen Anzug und merken, dass sie damit eigentlich enttäuscht sind, bis sie dann irgendwann einen besseren kaufen und quasi das doppelt ausgegeben haben. Das ist wahrscheinlich euer täglich Brot, dass ihr ja die alte Weisheit, wer billig kauft, kauft zweimal, die immer wieder anbringen müsst, oder?
Danke, dass du es gesagt hast, dass ich es nicht hätte sagen müssen.
Ich habe aus eigener Erfahrung gesprochen.
Es ist ja in der Tat so, gell? Und man muss, glaube ich, auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen und mal, wenn man mal einen Schritt zurück nimmt und sich mal den ganzen Equipment-Zauber des Triathlon-Sports anschaut und sieht, was Triathleten für, sagen wir, also das Fahrrad kann man ja schon mal eigentlich so als zweites Auto-Statussymbol irgendwie zur Seite stellen, aber da geben ja Leute irgendwie, wenn ich jetzt sage, zwischen 8 und 10.000, liege ich wahrscheinlich noch niedrig. Letztens wieder geht es irgendwie bis 15.000 hoch, keine Ahnung. Das ist natürlich auch nicht jetzt der Durchschnitt, aber ein Fahrrad kostet halt ein Zeitfahrrad und dann hast du zwei Fahrräder und das geht ja schon mal richtig ins Geld. Aber selbst wenn ich mir die Laufsachen anschaue und Laufschuhe und da sehe, früher, ja, als ich noch aktiv war, da hast du irgendwie für 120, 130 Euro hast du ein paar gekauft und warst gut dabei. Aber heute ist irgendwo der Standard ja schon fast 200 Euro für einen Laufschuh. Und durch Laufschuhe läuft man schneller als durch einen Neoprenanzug. Also wir sagen ja, bei einem für normalen, durchschnittlichen Gebrauch kannst du mit einem Neo, dass er irgendwie 80% seiner ursprünglichen Leistungsfähigkeit behält, kannst du irgendwie so 3-4 Jahre schwimmen. Ja? So, und wenn dann der Neo 800 Euro kostet, dann sind das 200 Euro pro Jahr. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Triathleten da draußen, der nur 200 Euro im Jahr für Laufschuhe ausgibt, es sei denn, er ist gesponsert. Also ich denke, wenn man das mal so ein bisschen differenziert betrachtet, sind wir mit Sicherheit nicht billig und günstig, aber ich glaube, es hängt halt auch wirklich viel damit zusammen, dass das Schwimmen eben oft der Sport ist, den die Triathleten am wenigsten gerne machen von den drei Sportarten und deswegen sich halt sagen, ach, das mag ich eh nicht so sehr und dann muss es auch irgendwie was Günstiges, was Billiges muss auch reichen. Aber ich kann euch sagen, es wirklich, also nicht nur, da spreche ich nicht nur für Selfish, da spreche ich auch für andere Marken, es lohnt sich, da ein paar hundert Euro mehr zu investieren. Ihr habt einfach viel mehr Spaß, es ist viel bequemer und am Ende für diejenigen, die es auch noch auf Speed, Schnelligkeit und Geschwindigkeit und Performance ankommt, habt ihr auch mehr davon. Also das ist gut investiertes Geld.
Das Ding ist halt, man merkt es halt erst, wenn man es wirklich ausprobiert hat, ne? Also das ist, finde ich, ganz krass. Also dass die Erfahrung muss man halt erstmal machen, dass es da wirklich Unterschiede dann eben geben kann und auch den unterschiedlichen Bedürfnissen des eigenen Schwimmvermögens einfach auch Anzüge gibt, die einen da besser unterstützen als andere. Jetzt mache ich deinen Job, aber es ist tatsächlich, das sind die eigenen Erfahrungen, die man hat. Ich bin ja nicht gesegnet als Schwimmer und dann weiß ich das eben dann umso mehr zu schätzen, wenn ich einen Anzug habe, der mir hilft, besser zu sein.
Ja. Also das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Gell? Also wenn ich mir, ich nenne jetzt niemanden, aber es gibt du kannst nicht seriös einen guten Neo für 200, 250 Euro anbieten. Das geht nicht, weil von der Mathematik her nicht funktioniert. Und von daher, wir haben die Neos so aufgestellt, dass eigentlich sich jeder, egal ob du jetzt mehr Auftrieb brauchst, ob du schon ein guter Schwimmer bist und irgendwie Top-Flexibilität brauchst oder ob du von allem irgendwie das Beste haben willst, also du findest deinen Anzug und mag jetzt irgendwie vielleicht 100, 200 Euro mehr sein als auf irgendwelchen einschlägigen Internetseiten, aber es ist wirklich gut investiertes Geld.
Finden ist ein gutes Stichwort. Was würdest du jemandem raten, der, ja, sagen wir, okay schwimmt und der eben den besagten Anzug im Schrank noch hat, der schon seine Jahre jetzt erreicht hat, schon ein bisschen durchlöchert ist und wo man sagt, okay, der muss jetzt langsam neu. Wie würdest du sagen, ist der beste Weg, um daran zu gehen, sich seinen perfekten Anzug zu sichern?
Gut, ich sag mal, ohne jetzt das zu sehr zur Werbesendung werden zu lassen, ich glaube, wir haben für jeden Geldbeutel und auch für jeden Schwimmtyp haben wir was. Da geht man dann auf die Seite und dann gibt's auch so ein kleines Neo-Quiz und dann kann man sich da ein bisschen durchklicken und dann bekommt man eine Empfehlung, was für einen vielleicht ganz gut passen würde. Dann schaut man nach der richtigen Größe und gut ist. Wenn wir jetzt hier in Deutschland sind oder Deutschland oder auch Österreich, wir bieten eine exklusive Testschwimmtour an, die nennt sich bei uns Selfish Swimtour. Könnt ihr auf selfish.com gehen und euch da durchklicken. Wir sind da in 15 bis, glaube ich, 20 Städten in Deutschland in den nächsten 2 Monaten. Und da kann man alle unsere Modelle mal ausprobieren und kann es wirklich dann auch erfahren oder in dem Fall erschwimmen, wie groß der Unterschied ist und wie wohl man sich in einem Neo fühlen kann, auch wenn man vielleicht nicht der Tip-Top-Schwimmer ist und wie sehr eben einem auch dann der Neo helfen kann. Vielleicht jetzt gar nicht mal irgendwie am Ende schneller zu schwimmen, aber vielleicht einfach nur mit weniger Aufwand, weniger Kraftaufwand, weniger Erschöpfung aus dem Wasser zu steigen und dann eben auch den Rest des Wettkampfs oder was auch immer man im Anschluss macht, zu genießen.
Wie sind da eure Erfahrungen, du hast eben gesagt, so, da findet man seine Größe und gut ist. Es gibt ja nun, ist ja schon durchaus ein Produkt, was es in sehr unterschiedlichen Größen ja auch gibt, ne? Also anders als normale Klamotten, wo man dann mit den verschiedenen Buchstaben einfach auskommt, spielt hier eben doch schon mehr eine Rolle. Und ich habe so die Erfahrung gemacht oder auch, man sieht es halt häufig auch, dass es gar nicht so einfach ist, auch dann selber einzuschätzen, passt das jetzt? Ist das wirklich, also soll der so sitzen? Mache ich alles richtig beim Anziehen? Das ist ja schon ein bisschen erklärungsbedürftig eigentlich, oder?
Absolut. Also wir haben so einen Größenfinder auf der Webseite. Da gibt man seine Größe und sein Gewicht ein und dann bekommt man schon mal ausgespuckt, welche Größe einem zu 95%, sage ich jetzt mal, passt. Und das Schöne am Neoprenanzug ist ja auch, dass der sehr beweglich und sehr flexibel ist. Das heißt, selbst wenn man mal 5 Kilo zu viel hat nach der Winterpause oder dann auch mal am Ende der Saison irgendwie 3 Kilo zu wenig, wobei da habe ich noch keinen Triathleten gehört, der das gesagt hat, aber der Neoprenanzug geht mit, ja, und in diesem, sagen wir mal, in dem Bereich von bis zu 10 Kilo ist das wirklich dehnbar, die Geschichte, in alle Richtungen in der Tat. Und von daher ist es jetzt, sollte man schon die richtige Hauptgröße finden, aber wir bieten bei unseren Topmodellen 18 verschiedene Größen an, also 10 bei den Frauen, 10 bei den Männern, 8 bei den Frauen, und da ist es wirklich top abgestuft, und bisher würde ich sagen, haben wir 99 von 100 Triathleten in eine richtige Größe gefittet. Man kann sich bei uns auch einen kostenlosen Telefonberatungstermin geben lassen, da kann man das mal durchsprechen mit einem unserer Verkäufer und kann sich da nochmal rückversichern, was die richtige Größe betrifft. Und dann ist es natürlich so, wenn man so ein Ding noch nie anhatte und dann das erste Mal anzieht und dann Land steht und dann irgendwie sich so ein bisschen eingeengt fühlt, dann ist es eigentlich genau richtig. Ja, also der Neo sollte an Land so einen kleinen Ticken zu eng sich anfühlen. Also ein bisschen so, oh, das ist jetzt aber nicht so super angenehm. Weil er geht natürlich ein bisschen mit, wenn er nass wird, also geht er ein bisschen auf, und im Wasser fühlt sich das dann in auch 99% aller Fälle dann perfekt an. Ja? Also wenn ihr an Land den anzieht und so das Gefühl habt, oh, das sitzt aber schon ganz schön eng, dann ist das normal und auch so gewünscht. Und wenn es dann im Wasser soll es dann aber eigentlich passen.
Ja? Das heißt, ein bisschen Wasser reinlaufen lassen auch, einmal durchfluten lassen, oder ist das ein Märchen?
Nee. Also wenn er jetzt nicht gerade irgendwie am Alpsee in den Bayerischen Alpen steht und da in 2 Grad kaltes Wasser reinspringt, würde ich immer empfehlen, wenn man die Chance hat, ist zwar bei kaltem Wasser erstmal ein bisschen Überwindung, aber kurz ins Wasser reinzugehen, über den Kragen Wasser mit den Anzug zu fluten, weil und dann nochmal rauszugehen, weil was passiert, wenn du da irgendwie so 5-6 Liter Wasser eben im Oberkörper dann drin hast? Die laufen dann natürlich durch, an Armen und Beinen laufen sie raus, und dann korrigiert es im Grunde genommen deine Anziehfehler. Ja, beim Anziehen verdreht man ja doch mal hier und da ein bisschen was, und dann passt es nicht so genau. Aber wenn man einmal Wasser durchlaufen lässt, dann schmiegt der Anzug sich eigentlich in der Regel perfekt an die Körperform an. Und der zweite gute Effekt ist, es ist ja nicht das Neopren an sich, was einen wärmt, sondern es ist das Wasser zwischen Neopren und Haut, welches der Körper erwärmt, was dann letztendlich die Wärme bringt, ne, oder was die Wärme konserviert. Und von daher finde ich es eben sinnvoll. Klar, dieser erste Moment, kaltes Wasser durch den Anzug durch, ist erfrischend und belebend, und danach ist man wenigstens auch voll da.
Ja. Voll da. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe es ja vorhin gesagt, du hast ja mehrere Hüte auf. Was mich interessieren würde noch, ist deine Manager-Tätigkeit. Ich habe es vom Anfang angesprochen. Mika Not, Henry Graf gerade in Abu Dhabi richtig eingeschlagen, würde ich sagen, so auf der großen Bühne. Wie beobachtest du den Profi-Triathlon? Was ist was erwartest du dir von der Saison?
Große Frage. Also vielleicht fange ich mal, ich will nicht sagen klein an, aber bei meinen Jungs an sozusagen. Hier Darmstädter Eigengewächse, Henry Graf und Mika Not. Henry auf der olympischen Distanz ja unterwegs und war letztes Jahr schon in Hamburg Weltmeister mit der Mixstaffel. Und der Mika auf der Mitteldistanz T100 bei der PTO unterwegs, würde ich auch sagen, hat sich letztes Jahr in der Weltspitze etabliert. Und das ist einfach schön bei den beiden Jungs, die ich irgendwie jetzt seit 5, 6 Jahren kenne. Und Mika ist damals schon mit mir auf der Bahn geschwommen, als ich noch versucht habe, hier auf Hawaii irgendwelche Dinge zu erledigen. Und da ist er da so an letzter Position auf der schnellsten Bahn war er dabei. Und jetzt ist er eben hier in der Welt mit ganz vorne dabei. Das finde ich einfach eine sensationelle Entwicklung. Und da dabei zu sein und da zur Seite zu stehen und da hier und da, wenn gefragt, mal einen Ratschlag zu geben, das macht einfach wahnsinnig Spaß, da was zurückzugeben, weiterzugeben und den Jungs auch irgendwo ein bisschen den Weg zu ebnen, in die große, weite Triathlon-Welt, wenn man es mal so sagen darf. Ja. Ansonsten, vielleicht globaler gesehen, ist die Entwicklung der letzten Jahre schon, gerade was den Profisport betrifft, sag ich mal, sehr positiv zu beurteilen. Ich glaube, die Jungs verdienen und Mädels verdienen mehr Geld oder können mehr Geld verdienen als je zuvor. Also ich habe letztens mal so in diese Geldranglisten reingeschaut, habe gedacht, wow, das ist richtig ordentlich. Das was sie verdienen, also ist ja klasse, weil ich glaube in einer Leistungsgesellschaft irgendwo auch so eine Frucht hinzuhängen und zu sagen, Leute, wenn er es bis zur Spitze schafft, das ist eine tolle Motivation, finde ich, und tut auch dem Sport gut und alles, was dem Sport gut tut, tut eigentlich allen Beteiligten in der ganzen Branche gut. Von daher sehe ich das super positiv. Gibt so ein paar Sachen, ein, zwei Sachen, wo ich sagen würde, weiß nicht, ob das in die richtige Richtung läuft. Aber ja, mal schauen, was dieses Jahr so bringt. Ich meine, letztes Jahr war unfassbar erfolgreich für die deutschen Triathleten mit Olympiagold und mit Hawaii und mit Nizza-Siegen und. Aber mit so Abu Dhabi letztes Wochenende hat er auch schon mal echt richtig eingeschlagen. Also das viel besser kann man auch nicht eine Saison beginnen, glaube ich. Ja.
Bevor wir zu den Dingen kommen, die aus deiner Sicht nicht so ganz gut laufen, vielleicht noch mal einmal kurz zurück. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, ich bin Manager von denen? Was gehört dazu im Triathlon? Also wir haben natürlich immer alle die Fußballspielerberater oder weiß was ich, ne? Und von Fußballclubs ist ja andere Konstellation. Aber was macht jemand, der sich Manager von einem Profi-Triathleten nennt?
Also in erster Linie ist meine Aufgabe, Sponsoren zu akquirieren für die Jungs, dass sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können, dass sie überall hinreisen können und dass sie mit dem Sport Geld verdienen. Das ist mal die wichtigste Aufgabe, die ich habe. Und ich glaube, nach 25 Jahren oder 24 Jahren in dem Sport und wirklich mit allen Hüten, die ich aufgehabt habe, ich glaube, es habe keinen ausgelassen, inklusive Rennveranstalter. Kenne ich mich da ganz gut aus, bin ganz gut vernetzt und weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist meine Hauptaufgabe. Meine zweite Aufgabe, und die gebe ich mir einfach selbst, ist irgendwo bei der Entwicklung der Persönlichkeit dabei zu sein und nicht, dass ich das in Gottes Willen, ich bin kein Elternersatz, ich bin kein Trainerersatz, aber einfach zu sagen, hey, das würde ich machen, wenn ich in deiner Situation wäre, das würde ich nicht machen. Ja, da geht es dann um Fragen, wann gehen wir auf die Langdistanz? Die werde ich nicht beantworten.
Genau, das wäre doch meine Frage jetzt gewesen.
Ja, jetzt habe ich mir schon gedacht, dass das gleich kommt. Ich sage bald, sagen wir mal bald. Und beim Henry ist das Ziel klar. Beim Henry ist das Ziel Los Angeles 2028. Dafür brennt er und dafür wird er alles geben, dass er da A dabei ist und B dann eben dort hoffentlich super abschneidet. Und da einfach die Türen zu öffnen. Aber es sind auch mal so simple Sachen wie einfach Physiotherapeut in San Diego zu vermitteln. Ja? Oder ein Homestay in, keine Ahnung, Singapur. Ja, und wenn du einfach irgendwie schon 30 Jahre durch die Welt gejettet bist, dann kennst du auch irgendwo überall Leute und dann ist es ein Anruf. Und das erleichtert einfach das Leben. Das sind diese non-monetären Dinge, von denen ich, glaube ich, ein paar habe und mit denen ich eben die Jungs so gut wie es geht dann unterstütze.
Du hast LA angesprochen, Olympischen Spiele. Wie gehst du mit dem Thema Olympische Spiele? Du hast es knapp, glaube ich, bist du dran vorbeigeschraubt oder warst viele Jahre in der Schwimmnationalmannschaft, aber dafür hat es nicht gereicht. Wie schaust du da drauf? Ist das sowas, wo du gesagt hast, ja, wahrscheinlich schon, oder? Kann ich mir selbst beantworten. Das
hätte man gern gemacht, oder? Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist der Traum eines jeden Sportlers, wenn du in der olympischen Sportart unterwegs bist, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Punkt, aus, Ende. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Im Rückblick, ist man immer schlauer, aber im Rückblick würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Veranlagung oder dafür gehabt hätte, diese Zeiten, die ich gebraucht hätte beim Schwimmen, die Zeiten zu erreichen. Das weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht. Ja, ob das jetzt am mangelnden Krafttraining, am falschen Trainer, an der Trainingsgruppe oder wenn du mal einen Hefeweizen zu viel getrunken hast, gelegen hat als junger Schwimmer, kann man im Nachhinein nicht sagen. Aber ich war am Ende dann sowohl 96 als auch 2000 für Sydney schon jetzt nicht irgendwie ein paar Zehntel drüber, sondern es waren schon 1-2 Sekunden, was dann auch bei 200 oder 400 Kraul, ist das schon eine Welt oder ist das ordentlich? Von daher habe ich damit wirklich Frieden geschlossen und da ist nichts übrig. Was ich dann viel schlimmer fand, war eben dann im Triathlon, dass ich dann da 2001 bis 2004 jedes Mal auf Hawaii irgendwie so verdammt knapp an diesem Drecksrekord vorbeigeschrammt bin, einmal 6 Sekunden, und das hat mir keine Ruhe gelassen, gell? Und deswegen kam dann der Rest der Geschichte. Ja.
Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Bei Henry, finde ich, ist es auffällig, dass es ja schon, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, und dass du schon ganz lange davon sprichst, du sagst immer so, guckt auf den, das wird das Ding, und es zieht sich ja, also was heißt es zieht sich, also es dauert die Zeit, die es dauert, aber was ich immer so extrem faszinierend finde, ist, wie diese jungen Menschen damit umgehen, wirklich solche langen Zeiträume von vielen Jahren ja im Prinzip im Blick haben zu müssen, bis zu diesem einen Tag, der dann irgendwann hoffentlich kommt, an dem es dann funktioniert und man alles auf diese eine Karte setzt. Wie begleitest du das so aus deiner Sicht?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht da ist mit Sicherheit auch immer auch ein bisschen Glück dabei, aber ich habe wirklich beim Henry und dann bei Mika vielleicht 1-2 Jahre später, wo ich es dann gesehen habe, wo ich gesagt habe, okay, aus dem Jungen kann mal richtig was werden. Aber beim Henry, ich meine, da fängt man erstmal im Elternhaus an. Okay, Papa, deutscher Meister im Triathlon. Mama, ehemalige Europameisterin im Triathlon. Sohnemann, 97 groß, Figur wie Jan Frodeno, sauberer Schwimmstil, Hebelverhältnisse auf dem Fahrrad, von denen andere träumen. Und laufen kann er auch noch. Sieht gut aus, smart, bringt das ganze Paket mit. Ich hoffe, er hört es nicht und es steigt ihm nicht zum Kopf. Aber ich glaube, sein Vater war derjenige, der, wir sind gut befreundet, und der dann gesagt hat, Jan, aus dem Jungen kann was werden. Und sein Vater ist wirklich ein zurückhaltender Mensch, der nichts nach draußen posaunt oder irgendwie so was man auch hier und da mal sieht von Eltern. Und spätestens da habe ich dann mal wirklich genauer hingeschaut und habe gesagt, Mensch, wenn der Junge fit bleibt, dann kann er es wirklich weit bringen. Und das war weit bevor es viele andere gesehen haben, glaube ich. Und jetzt ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, da beratend zur Seite zu stehen und wenn irgendwo mal der Schuh drückt, eben Antworten, Lösungen zu haben. Aber ich glaube, auch der Wechsel ist ja mittlerweile in Freiburg beim Wolfram Bott unterwegs, und das scheint ihm super gut getan zu haben. Also nicht, dass es jetzt hier in Darmstadt schlecht war, aber du musst halt immer natürlich eine Entwicklungsschritte gehen und Entwicklungsschritte machen. Und so gehen beide ihren Weg. Und bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren da was noch kommt, noch passieren wird. Aber klar, es ist ein langfristiges Projekt. Es kann ein Projekt von 20 Jahren sein. Und das habe ich auch bisher, auch damals im Patrick, als ich den Patrick noch gemanagt habe, eingebläut. Sagt, Leute, springt nicht nach der schnellen Mark, der nicht hinterher, macht nicht zu viele Rennen, sondern seht das große Ganze. Macht lieber mal eine Trainingseinheit weniger oder hier und da mal was weniger. Aber am Ende geht's um die Energie, die ihr zur Verfügung habt, an den wenigen Tagen, von denen du auch vorhin gerade gesprochen hast, an denen es wirklich zählt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man als Athlet nur, keine Ahnung, ob es jetzt, jeder ist da anders, ob man da 10-mal im Leben richtig tief gehen kann oder 20-mal, aber mit Sicherheit keine 100-mal, wo du wirklich alles aus dir rausholst. Und das habe ich auch erfahren, dass das nur so oft geht. Und von daher, das ist immer so eigentlich so die Kernmessage, die ich den bisher 3 Athleten oder 4 Athleten, die ich gemanagt habe, mitgebe.
Was ich interessant finde, wenn man sich die beiden jetzt anguckt, wenn man bei Mika schaut, da sah der Weg durchaus dahingehend anders aus, dass er ja quasi von seinen ersten Rennen, die er gemacht hat, sofort gezeigt hat, ich bin sofort in der Weltspitze im Prinzip unterwegs, auf der Mitteldistanz. Sofort in Schlagdistanz für Siege, war sofort wo man sich eigentlich Zeit geben will, hinzukommen. Also die Zeit hat er nicht gehabt. Er ist irgendwie sofort eingeschlagen und ist jetzt als T100-Athlet unterwegs, zählt damit zu den besten Triathleten der Welt, mit denen er sich da messen will. Da gab's keine Zeit für eine Lernkurve, oder? Aber die war so steil, dass er das so mitnehmen konnte. Wie siehst du das?
Ja, ich erinnere mich noch dran, sagen wir mal, wo ich das erste Mal so richtig aufmerksam oder hingehört habe, war natürlich der erste Mitteldistanz in die 73 in Les Sables d'Olonne, wo er da gleich den Lukas abgeschossen hat. Aber noch davor, da hatten wir mal gesprochen, da war hier im Büro und da ging es noch nicht um Manager oder was auch immer. Und dann sagte er nur so, er möchte es jetzt mit dem Triathlon schon ein bisschen ernster betreiben. Und er ist da durchaus gewillt, auch die extra Meile zu gehen. Und jetzt letztes Wochenende war er mal bei seinen Eltern zu Hause und da ist er mit dem Fahrrad gefahren und die würden das genauso sehen und würden ihn da voll unterstützen. Und da sage ich, ja, okay, alles klar. Und wo wohnen deine Eltern? Ja, die wohnen in Wolfsburg. Und ich so, Moment, wir sind aber hier in Darmstadt. Du bist jetzt übers Wochenende nach Wolfsburg mit dem Fahrrad gefahren. Und er so, ja. Und ich so, okay, der ist entweder crazy oder er meint's wirklich ernst. Ja? Ja. Und da diesen Fokus, diese Leidenschaft, ich meine, natürlich haben das viele, aber die es dann eben auch wirklich auf den Punkt bringen im Rennen. Da gibt's halt nur wenige. Und ich glaube, der Mika ist halt wahnsinnig gewissenhaft unterwegs, ist auch wahrscheinlich der zweitbeste Radmechaniker im Land. Kann sehr, sehr gut schrauben. Und wenn ich, was mich immer fasziniert, ist so Attention to Detail, so die Liebe zum Detail. Ne? Und wenn du das, ohne sich im Detail dann zu verlieren, aber wenn man das so sieht, egal wo es ist, in welchem Bereich, dann weißt du, okay, da kann früher oder später mal was Großes draus werden. Ne? Mhm. Und das ist mir da so ein bisschen bewusst geworden und ja, ich glaube, er ist jetzt ganz gut unterwegs.
Also die Ergebnisse sagen es ja, seine Auftritte bei der T100 waren ja entsprechend auch, ich denke halt immer, ich hoffe für ihn, dass er auch schon ein bisschen Pech gehabt, Verletzungen, Krankheiten, Ergebnisse. Also ich finde aber immer, wenn er da ist, wenn er voll fit ist, dann ist er auf jeden Fall ja konkurrenzfähig. Und ich finde, wir haben jetzt ja in der kommenden Saison, gerade in der T100, die ja fast schon kuriose Situation, dass wir unfassbar viele Deutsche dabei haben jetzt, die letztendlich einen Vertrag haben. Hauptsächlich bei den Männern, Caroline Pohl ist die einzige bei den Frauen. Aber sagen wir mal so, glaubst du, oder ich habe die kühne These aufgestellt, wir sehen erste Siege eines deutschen Athleten dieses Jahr auf der T100-Serie. Gehst du da mit?
Ja, da gehe ich voll mit. Also egal, wer es jetzt sein wird, natürlich hoffe ich für den Mika, keine Frage. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr mal zumindest einmal ganz oben stehen. Ja, ja. Kann ich leider jetzt, kann man keine Wette machen, kann ich nicht dagegen setzen.
Nee,
muss,
das
muss was anderes.
Das begutachten wir dann so. Auffällig, dieses Jahr ja über Weihnachten ist Mikas mit einem neuen Helm unterwegs, ist jetzt Red Bull-Athlet. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie kommt's zu sowas, dass man, ja, ich sag mal, ausgewählt wird? Manchmal trifft's ein, weil man Weltmeister ist, aber ganz häufig auch irgendwie auch ja Sportler, habe ich so das Gefühl, also ich sehe keine klare Strategie. Vielleicht kannst du uns die verraten.
Also ich kann so viel sagen, ich habe jetzt ja auch noch nicht so viel mit Red Bull zu tun gehabt. Das geht ja gerade erst los, die Zusammenarbeit mit Mika. Ja, ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass der Deal zustande kam. Aber letztendlich ist das einzig und allein und ich sag wahrscheinlich zu 95% natürlich Mikas Errungenschaft. Ich weiß, dass Red Bull sich Athleten, über die sie nachdenken, sie in unter Vertrag zu nehmen, zunächst mal sehr genau anschaut. Ne? Und da geht es nicht nur um höher, schneller, weiter, also um Siege, sondern da geht es wirklich auch um ein Brand Fit, ob der oder die der oder die Athletin auch zur Marke passt. Ne? Und das war offensichtlich beim Mika der Fall und Red Bull hat ja eine Policy, dass sie immer nur einen Athleten pro Land sponsern, unterstützen. Also davor war es ja Sebastian Kienle über 10 Jahre oder wie auch immer und davor war es, glaube ich, waren es Hellriegel und Jürgen Zeck. Von daher ist es schon so ein kleiner Ritterschlag, wenn man da ausgewählt wird und ich weiß, dass auch andere in der Auswahl waren. Und auch wir hatten andere Optionen. Also es war jetzt nicht nur Red Bull, die Mika unter Vertrag nehmen wollten. Also es war ein interessanter Prozess, der sich wirklich über mehr als ein Jahr gestreckt hat. Und ich bin da so professionell rangegangen, wie ich's konnte, aber habe zu Mika auch immer gesagt: Pass auf, am Ende entscheidest du. Ja, und wenn dann wer auf dich zukommt und ich bin nur derjenige, der ja vermittelt, der versucht, die besten Angebote auf den Tisch zu bekommen und ich gebe dir eine Empfehlung, aber entscheiden musst am Ende du. Ja, und genauso ist es auch gelaufen. Und ja, das geht jetzt los. Er ist da unheimlich stolz drauf und jetzt werden eben die Helme mit den roten Bullen lackiert. Ne? Damit bekommt man mit Sicherheit auch nicht nur Freunde, sondern auch den einen oder anderen Neider. Aber wir freuen uns, oder Mika und ich natürlich, wir freuen uns riesig über die Zusammenarbeit. Und es ist ja nicht nur so, dass das Red Bull nur Sponsor ist, sondern heutzutage auch Canyon macht es ja wunderbar und ja, wir versuchen das auch bei Selfish irgendwo zu machen, dass man den Athleten eben noch mehr als blanken Scheck irgendwie anbietet. Da gibt's dann ein Trainingscenter in der Nähe von Salzburg und dann gibt's auch mal eine Karte für ein Formel 1 Event und sowas finden die jungen Kerle halt auch geil. Muss man einfach sagen. Fände ich auch, wenn ich in dem Alter wäre, gell? Und also wir freuen uns da drauf. Mika fühlt sich super geehrt und weiß auch um den Staffelstab, den er von Sebi überreicht bekommen hat, den zu schätzen. Und jetzt mal schauen wir, dass wir das Beste draus machen.
Ist das bei den jungen Athleten so, dass die, sagen wir mal, mit den Heldentaten der Vergangenheit noch was anfangen können? Also, weil vieles davon haben sie ja selber nicht mehr gesehen, so.
Ja, also ich sag mal so, schlimmer ist es eigentlich hier im Büro bei mir, wenn ich dann irgendwie von Lothar Leder erzähle oder Jürgen Zeck, wo sie mich dann irgendwie so ungläubig anschauen, die 25-Jährigen oder 20-Jährigen. Wer war denn das? Oh Gott, ja, dann weißt du, dass du alt wirst oder alt bist. Und also so ein Mark Allen oder so ein Dave Scott, die kennen dann schon noch die meisten. Aber ja, der Ruhm verfliegt, das weiß jeder und das ist auch in Ordnung so. Also alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit, ja. Du hast die glorreichen Zeiten von Hawaii noch mitgekriegt. Es ist alles in der Schwebe gerade. Die Triathlon-Welt rätselt darüber, wie geht's weiter mit der Ironman-Weltmeisterschaft? Ja, auch für dich ein wichtiges Rennen. Wie siehst du das Ganze, ja, diesen ganzen Ablauf, dieses Drumherum? Und was erhoffst du dir ganz persönlich davon, wie es weitergeht mit der WM?
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Gell? Allein darüber könnte man wahrscheinlich schon einen ganzen Podcast aufzeichnen, mit vielen Facetten. Ja? Also je nachdem, aus welcher Brille man sich das Ganze anschaut, kommt man dann zu unterschiedlichen Antworten. Und wenn ich jetzt der Haupteigentümer von Ironman wäre, der mit der Serie und mit der Brand Geld verdienen müsste, dann ist es vielleicht eine andere Antwort als der Age-Grouper-Athlet, der sich einmal im Leben das Ziel Ironman Hawaii verwirklichen möchte und das einmal im Leben schaffen möchte und das jetzt sozusagen Anführungsstrichen nur alle 2 Jahre irgendwie kann. Ja. Also ich bin ganz klar persönlich, bin ich 100% Hawaii only in der Gruppe, weil ich eben oldschool bin in der Hinsicht und weil Hawaii natürlich der Mythos ist, weil Hawaii die Geburtsstunde unseres Sports ist, weil Hawaii so viel verkörpert von dem Lebensgefühl, was wir irgendwo auch in die Welt tragen. Und so sehr ich Nizza mag und so schön ich es auch in Nizza finde, das wird nie an Hawaii herankommen können, weil es dort, das ist einfach etwas ganz anderes da am anderen Ende der Welt. Ne? Und von daher, das ist meine persönliche Meinung, die ist ganz klar. Und dann, geschäftlich für uns als Hersteller bedeutet das, genauso wie für euch auch, extra Kosten, wenn man zu einer WM nach Nizza müssen und dann 6 Wochen später müssen, in Anführungsstrichen, dürfen wir nach Hawaii fliegen. Aber ja, ich will auch nicht nur in der Weltschicht unterwegs sein. Und also ich bin ganz klar dafür, dass man das wieder Männer und Frauen auf Hawaii zusammenführt. In welcher Form auch immer, I don't know, nicht meine Aufgabe. Das muss, oder wenn er es denn auch so sieht, das muss hier der Ironman CEO Scott DeRue entscheiden. Aber wenn es nach mir ginge, dann hätten wir wieder in Zukunft eine WM auf Hawaii.
Eine WM auf Hawaii. Ja, ich habe ja gesagt am Anfang, ich muss dich auf jeden Fall nochmal danach fragen. Der Hawaii-Rekord, dein Schwimmrekord, man muss es tatsächlich noch einmal, muss man es noch einmal erzählen. Du hast dir wirklich du hast es eben selber gesagt, es ist dir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, dass diese Zeit nicht bei dir liegt. Und du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, 13 Jahre, also 2018 war es 13 Jahre nach dem Ende deiner Profikarriere gesagt, ich setz noch mal dran. Ich versuch's nochmal. Und dir ist es damals tatsächlich gelungen, diesen Rekord, der dann ja auch tatsächlich bis zum letzten Jahr Bestand hatte, das umzusetzen. Das war für mich persönlich eine der schönsten Hawaii-Geschichten, bei denen ich dabei sein durfte, weil es tatsächlich wirklich von ein Coup war, der einfach aufgegangen ist. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Was machen wir daraus jetzt? Der Rekord ist weg.
Also ich glaube, um das mal wirklich bisschen auch differenziert und mit ein bisschen Abstand zu betrachten. Der Rekord ist weg. Aber wenn ich glaube auf Hawaii oder das ganze Thema, da geht's mir im Wesentlichen um, geht's für mich geht's da im Wesentlichen um 2 Dinge. Einmal waren es eben diese vielen Jahre, also 2001 bis 2004, 4 Jahre hintereinander, jedes Mal First Out of Water, immer knapp vorbei. Und danach diese vielen Jahre, an denen das mir genagt hat, es in mir genagt hat. Und es hat nicht Ruhe gegeben, dieses Gefühl, Mensch, Jan, das ist wirklich was du hättest schaffen können. Ne? Und das war so diese Flamme, die immer so ein bisschen gebrannt hat. Und ich weiß nicht, also wer mal auf Hawaii gestartet ist, der kennt das bestimmt. Wenn man am Tag nach dem Rennen, an dem Sonntag aufwacht, und dann finde ich es immer entscheidend, was hast du da für ein Gefühl? Hast du da das Gefühl, dass du mit dir und deiner Leistung am Vortag im Reinen bist und du sagst, hey, ich habe irgendwie alles geben können und mehr war nicht drin und das war's und das ist auch gut so. Also, dass man so ein bisschen so einen gewissen Frieden mit dieser Insel und mit diesem Rennen schließen kann. Und diesen Frieden habe ich nie gehabt. Ja, also nach 2004, der war nie da. Und an jedem Morgen drauf war ich immer so, Scheiße, da hättest du noch ein bisschen was machen können. Und da hast du in der Vorbereitung was falsch gemacht. Und da hast du dann vielleicht dann doch nicht genügend Fokus aufs Schwimmen gelegt und so. Das war also, immer hat das in mir gearbeitet. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuchst du es noch einmal richtig zu machen. Ja? Und wirklich ja 2 Jahre meines Lebens da investiert in dieses Projekt. Und auch dann, you never know, kann sein, dass dann Wellen sind, dass Strömung ist, dass was auch immer ist. Aber das Gefühl am Tag danach, an dem Sonntag in 2018, am Tag nach dem Rennen, aufzuwachen und zu sagen, okay, ich habe mit dieser Insel Frieden geschlossen. Ob der Rekord weg ist oder wann, das war völlig egal. Aber dieses Projekt abgeschlossen zu haben und einmal sagen zu können, ich habe das erreicht, das kann einem ja auch niemand mehr nehmen. Und es ist vielmehr der Weg dahin, die Geschichte, auch wenn mich freut mich dann auch, wenn jemand wie du dann sagt, hier, das ist ein Highlight, ja, weil das war echt, das war authentisch, ich habe alles da reingesteckt und dass das Ding fallen würde. Klar, jetzt ist es einfach zu sagen, war klar, dass er fallen würde, aber ich meine, ich war 43 zu dem Zeitpunkt und jetzt ist da der Sam oder wie er heißt, der mit 23 oder wie alt er ist, hat er das Ding weggehauen und zwar auch ordentlich und es ist auch gut so und das ist auch alles fein, das ist auch gut, aber die gesamte Geschichte, die ist halt so bei mir drin und die wird auch nie geschmälert sein und geschmälert werden und die werde ich auch hoffentlich in 20 Jahren noch erzählen und vielleicht den einen oder anderen dann dazu begeistern, diesen Sport aufzunehmen, sich vielleicht mal Hawaii als Ziel zu setzen und einfach dieses Gefühl weiterzutragen. Und that's really it. Punkt.
Ob du dir sowas nochmal vornimmst, du hast so schöne Schlussworte gefunden gerade, da reden wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber. Wenn du irgendwann mal wieder ein verrücktes Projekt dir vornimmst oder ja sagst, ich will nochmal irgendwas angreifen, dann verrätst du es mir. Du kannst auch jetzt raushauen, aber ja, gibt's irgendwas, wo du sagst, das reizt mich noch, das muss ich irgendwie mal machen?
Ich habe das schon zu vielen Freunden gesagt und ich glaube, ich habe es auch schon mal öffentlich gesagt, aber ich glaube, an diesem 13. Oktober 2018 habe ich ein Stück auch meines unbedingten Erfolgs oder meines unbedingten Erfolgswillens auf der Straße gelassen. Ja? Ich habe wirklich, was sportliche Betätigung betrifft, habe ich echt keine Ambitionen mehr, außer Spaß zu haben und den Sport zu genießen und klar, hier und da, wenn du dann mal hier auch im Frühtraining schwimmst, dann willst du schon mal irgendwie den die Kleinen noch mal in die Schranken weisen, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich noch mal irgendwo eine Langdistanz oder ich mache mit Sicherheit mal wieder einen Triathlon, ja, und ich habe auch seit 2018 irgendwie 1-2 Rennen in Südafrika mal einen Sprint oder sowas mal gemacht, aber ich habe keinerlei Ambitionen mehr sportlicher Natur. Vielleicht ist es irgendwie mal eine Skitour oder mal mit dem Radl irgendwas, aber was Längeres oder mal eine schöne eine Gravel-Tour für eine Woche, aber nichts mehr irgendwie mit Ambitionen, wo es ums Gewinnen geht. Das ist vorbei und ist auch gut so. Wie wir schon vorhin festgestellt haben, alles zu seiner Zeit.
So ist es. Es ist gut so. Du kannst stolz darauf sein, definitiv. Es war eine schöne Geschichte und die bleibt es. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Und für heute machen wir einen Deckel drauf.
Wunderbar. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao.